NDR 1 Niedersachsen. Unser Thema.
Am 24. September vergangenen Jahres haben wir einen neuen Bundestag gewählt. Nächste Woche nun soll die neue Regierung vereidigt werden. Dazwischen liegen fast 6 Monate, in denen erst für eine Jamaika-Koalition aus Union, FDP und Grünen sondiert wurde. Es folgte ein überraschendes Scheitern dieser Gespräche und eine Kehrtwende der SPD. Dann wieder Sondierungsgespräche, Koalitionsgespräche, Sonderparteitage und schließlich ein Mitgliederentscheid. Und nun gibt es 3 Parteien, die Deutschland wieder in einer großen Koalition regieren werden. Eine große Koalition aus Union und SPD. Und laut dem Titel des Koalitionsvertrages soll das für Deutschland eine neue Dynamik und einen neuen Zusammenhalt bringen. Wir wollen fragen, wird das jetzt tatsächlich ein neuer Aufbruch oder ist es doch nur ein Weiter-so? Meine Gesprächspartner sind 4 Bundestagsabgeordnete aus Niedersachsen. Maria Flachsbarth von der CDU aus dem Wahlkreis Hannover-Land, der SPD-Politiker Matthias Miersch aus demselben Wahlkreis, Julia Verlinden, die für die Grünen den Wahlkreis Lüchow-Dannenberg-Lüneburg vertritt, und der FDP-Politiker Gero Hocker aus dem Wahlkreis Osterholz-Verden. Herzlich willkommen und am Mikrofon begrüßt Sie Katharina Seiler. Nächste Woche werden wir eine neue Regierung haben, wieder eine große Koalition aus Union und SPD. Wird Deutschland dann eine neue Dynamik erleben, wie es der Titel des Koalitionsvertrages verspricht? Frau Flachsbarth, Sie waren ja für die CDU an den Koalitionsverhandlungen mitbeteiligt. Wovon wird Ihrer Ansicht nach denn eine neue Dynamik ausgehen?
Wir haben in vielen Bereichen insbesondere Investitionen geplant. Das ist in klassischen Investitionsbereichen wie zum Beispiel Verkehr, Infrastruktur, Digitales. Aber auch in anderen Bereichen wie sozialen Problemfeldern, wie zum Beispiel der Pflege oder auch im Bereich der Bildung. Ich glaube, dass wir da eine ganze Menge an neuer Dynamik tatsächlich auf den Weg bringen müssen. Lassen Sie mich aber sagen, Frau Seiler, wir knüpfen ja an vielem Erreichtem an. Manchmal hat man so das Gefühl, als wenn wir hier einen Staat hätten, der mit Mehltau überzogen ist, wo es vielen Menschen ausgesprochen schlecht gibt. Ja, es gibt Menschen in unserem Land, denen geht es nicht gut. Aber für viele, viele Menschen weltweit ist Deutschland so etwas wie ein Sehnsuchtsort. Und wir müssen jetzt schauen, dass da, wo wir tatsächlich Handlungsbedarf haben, da, wo uns auch im Wahlkampf immer wieder gesagt worden ist, schaut euch das an, das geht so nicht weiter, die Situation der Schulen, die Situation in der Pflege zum Beispiel, teilweise auch auf dem Arbeitsmarkt, da müssen wir dann tatsächlich etwas tun und weiter etwas auf den Weg bringen. Und ich glaube, dafür bietet der Koalitionsvertrag eine ausgesprochen gute Grundlage.
Matthias Miersch, Sie haben ja für die SPD auch mitverhandelt. Wo sehen Sie denn das Wichtigste, was jetzt in dem Koalitionsvertrag drinsteht, womit Deutschland vorankommen wird?
Ich will mit einer Dimension beginnen, die für mich ganz entscheidend ist in dieser Zeit. Das ist die europäische. Ich glaube, wir brauchen eine Stabilisierung in Europa, um eben auch die europäischen Werte ganz nach oben zu setzen. Und da sehe ich die Achse Frankreich, Deutschland schon als ganz entscheidende. Und was Deutschland betrifft, da ist das Thema schon Zusammenhalt für mich ein ganz entscheidendes. Also wir sehen, die Schere zwischen Arm und Reich geht weiter auseinander. Das heißt, wir müssen in Infrastruktur investieren. Das Thema Digitalisierung, aber auch das Thema Bildung beispielsweise, da sind jetzt Milliardenbeträge geplant. Das muss umgesetzt werden. Und wir gehen erste Schritte, ich sage das ganz bewusst, erste Schritte stehen immer sachgrundlose Befristung, wo wir dagegen steuern wollen, dass es eine Zunahme an prekären Beschäftigungsverhältnissen gibt. Also ich verspreche mir, dass der Staat das Gemeinschaftliche wieder gewinnt. Und es ist eine Menge in diesem Koalitionsvertrag drin. Allerdings sage ich auch nach den Erfahrungen der letzten Jahre, das steht da erstmal. Und gerade angesichts der Diskussion innerhalb der SPD werden wir liefern müssen. Deswegen sage ich an dieser Stelle auch schon, diese 2-Jahres-Klausel, die wir als Revisionsklausel im Koalitionsvertrag drin haben, ist für mich eine ganz, ganz wichtige Klausel, um zu überprüfen, gibt es tatsächlich kein Weiter-so oder ist das Rumgewurstel? Und da müssen wir uns sehr schnell ehrlich machen.
Gero Hocker, Sie haben für die FDP auch mit noch sondiert damals bei den Jamaika-Gesprächen. Wie können Sie denn damit leben, was jetzt Union und SPD verhandelt haben?
Also ich glaube, dass ganz viel von dem, was in diesem Koalitionsvertrag drinsteht, dass man sich da die Frage stellen muss, warum hat man das nicht schon in den letzten 4 Jahren gemeinsam angegangen? Denn diese große Koalition hat ja auch die letzten 4 Jahre schon Deutschland regiert. Und mir fehlt da alleine der Glaube, wenn ich den Kollegen Mirsch höre, der sagt, der Staat gewinnt, dann ist das meines Erachtens nicht der tatsächlich dynamische Sprung, den man braucht in unserem Land. Und Frau Kollegin Flachsbart hat eben von Mehltau gesprochen. Mein Eindruck ist schon, dass tatsächlich die Strukturreform, die wir brauchen, die wir gerade dann angehen müssen, wenn Deutschland es so gut geht, wie das in diesen Jahren der Fall ist, wo solche Reformen auch einfacher anzugehen sind, als wenn es Deutschland mal wieder schlecht geht, dass diese Reformen nicht mit diesem Koalitionsvertrag angestrebt werden. Wenn ich an den Arbeitsmarkt denke, wenn ich daran denke, wie wir gerade in einem Flächenland wie Niedersachsen über Infrastruktur diskutieren, wenn ich darüber nachdenke, wie wir bei der Digitalisierung nicht so vorangekommen sind unter einem CSU-geführten Digitalministerium, wie wir das eigentlich schon vor Jahren hätten tun müssen. Da fehlt mir der Glaube, auch wenn von Dynamik die Rede ist in diesem Koalitionsvertrag, auch in der Überschrift, dass tatsächlich jetzt mit weitestgehend denselben Protagonisten diese Dynamik entwickelt werden würde, die wir für Deutschland brauchen.
Frau Verlinden, auch die Grünen hätten ja fast zusammen mit der FDP auch regiert und hätten auch wahrscheinlich ja den Anspruch gehabt, eine Dynamik zu bringen für Deutschland. Was ärgert Sie dann am meisten, was jetzt Union und SPD verabredet haben? Was wäre unter Ihnen nicht passiert?
Also was sehr deutlich wird an dem Koalitionsvertrag, dass das Thema Klimaschutz abgehakt ist für die Große Koalition. Die Treibhausgasemissionen sind im Augenblick genauso hoch wie noch vor 9 Jahren. Das heißt, in den letzten Jahren hat die Große Koalition es nicht geschafft, hier Dynamik reinzubringen, hier progressiv diese Energiewende voranzubringen und auch die internationalen Abkommen zu erfüllen. Und auch das plant sie jetzt nicht für die nächsten Jahre, sondern sagt, naja, wir schauen mal, wie weit wir kommen und ob wir dann die Klimaschutzziele erreichen oder nicht. Das werden wir dann sehen. Jedenfalls ist es so, dass die Maßnahmen, die bisher im Koalitionsvertrag stehen, nicht ausreichen werden, um das zu schaffen. Und das ist eine große Herausforderung, eine existenzielle quasi auch für unsere Menschheit. Und in dem anderen Themenfeld sehe ich auch nicht viel Bewegung. Und das ist das Thema Kinderarmut, das ist das Thema Alleinerziehende, also das Thema soziale Gerechtigkeit. Da hätte ich mir von der SPD etwas mehr versprochen. Aber das ist in der Tat auch was, wo wir auch als Grüne jetzt natürlich auch in der Opposition weiter den Finger in die Wunde legen und an diesen Themen sowohl Umwelt, Klimaschutz, Mobilitätspolitik, aber eben auch soziale Gerechtigkeit weiter darauf zeigen, was ist notwendig für unser Land und wo kriegen wir diese Dynamik auch endlich her, dass eben die Politik den Mut entwickelt, auch etwas denen entgegenzusetzen, die sich seit Jahren, Jahrzehnten auf Kosten der Allgemeinheit bereichern in diesem Land und da nicht entsprechend zurückgeben. Und ich finde es auch nochmal bemerkenswert, dass in diesem Koalitionsvertrag sehr viele Prüfaufträge stehen und auch Kommissionen, an die etwas delegiert werden soll. Ich finde es feige, um das so zu sagen, weil die Antworten liegen ja auf dem Tisch. Man muss sich halt jetzt aufraffen und diese Punkte auch mal angehen und umsetzen und nicht in eine Kommission vertagen, die dann jahrelang diskutiert und dann haben wir das Problem nicht gelöst, sondern stehen ja trotzdem an dem Punkt, dass wir als Politik dann entscheiden müssen.
Sie haben jetzt alle 4 schon ganz unterschiedliche Dinge genannt, Schwerpunkte gesetzt, die Ihnen besonders wichtig sind. Wir können jetzt in dieser Stunde, dieser knappen Stunde, die wir Zeit haben, nicht alle benennen. Darum habe ich jetzt mal ein paar mir rausgesucht, über die wir reden können, exemplarisch. Das wäre dann zum Beispiel, wie soll denn in Zukunft die Zuwanderung und die Integration von Flüchtlingen geregelt werden? Wie kann die Bildung verbessert werden? Und ganz aktuell, welche Zukunft hat eigentlich noch der Verbrennungsmotor, Stichwort auch E-Mobilität und jetzt natürlich auch ganz speziell der Diesel?
NDR 1 Niedersachsen. Unser Thema.
Nach einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts aus der vergangenen Woche sind Fahrverbote für ältere Diesel jetzt rechtlich möglich. Frau Flachsbart von der CDU, wie wird denn jetzt eigentlich die Große Koalition darauf reagieren? Da ist ja jetzt doch auch ganz konkret Handlungsbedarf.
Also zum einen hat das Bundesverwaltungsgericht ganz klar gesagt, dass Fahrverbote nicht unbedingt erforderlich sind in jedem Fall, sondern mehrfach ist in dem Urteil genannt worden, dass es verhältnismäßig sein muss. Also selbstverständlich ist die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger und damit auch die Reinhaltung der Luft für uns ein Gebot und ein sehr, sehr hohes Gut. Auf der anderen Seite ist aber auch die Frage der Mobilität eine, die dagegen abgewogen werden muss. Wir sehen, wenn man die Werte der Luftreinhaltung sich anschaut, dass wir in den letzten Jahren auf einem relativ guten Weg sind, dass die Luftverschmutzung tatsächlich abnimmt. Die Bundesregierung hat ein Sofortprogramm Saubere Luft auf den Weg gebracht von 2017 bis 2020, hat 1 Milliarde Euro zur Verfügung gestellt. Und da muss man jetzt tatsächlich intelligente Lösungen schaffen, also möglichst mehr Pendler auf die Schiene in den öffentlichen Personennahverkehr zu bringen, die Busse umzurüsten, mehr Elektrobusse, wie das auch hier in Hannover jetzt ja gerade vorgesehen ist. Das ist sicherlich ein großer Schritt in die richtige Richtung. Es muss entsprechende Programme auch für die Taxen geben. Wir müssen für Handwerker vernünftige Lösungen finden, denn sehen Sie, wenn wir denen plötzlich verbieten würden, mit ihren Diesel-Pkw zu ihren Kundinnen und Kunden zu fahren, dann wäre das Enteignung. Und darüber hinaus muss es vernünftige Angebote geben und auch daran wird im Moment gearbeitet, für eine digitale, bessere Verkehrsführung, um mehr fließenden Verkehr zu haben. Ich bin sehr zuversichtlich, dass man mit der Vielzahl dieser Programme und dieser Ideen, die ja im Moment auf dem Weg zur Umsetzung sind, mit den Kommunen gemeinsam, mit den Ländern gemeinsam Lösungen finden, wo Fahrverbote vermieden werden können.
Herr Miersch, das heißt, eine blaue Plakette wird es mit der Großen Koalition nicht geben?
Nein, das ist auch eine Option, die in diesem ganzen Instrumentenkasten, den wir jetzt vorlegen müssen, sicherlich eine Rolle spielen wird. Das Entscheidende finde ich, dass die Bürgerinnen und Bürger einen Anspruch darauf haben, dass Politik und auch Industrie handelt. Ich will die Automobilhersteller in keiner Weise aus der Verantwortung lassen. Das Thema Nachrüstung von Fahrzeugen muss eine große Rolle spielen. Hier ist viel Vertrauen in den letzten Jahren verloren gegangen. Wenn ich mir alleine vorstelle, dass Frau Merkel vor über 10 Jahren einen Energiegipfel, einen Elektrogipfel für die Automobilindustrie initiiert hat, da ist fast nichts draus geworden. Wenn es beispielsweise um Elektrobusse für die Kommunen geht, es gibt bis jetzt keinen deutschen Hersteller, der den Kommunen ein Fabrikat anbieten kann. Das ist ein Armutszeugnis, finde ich. Und generell sage ich, und die Kollegin Verlinden hat das ja eben so kritisiert, wir stehen vor einem riesen Transformationsprozess. Wenn wir hier die Klimaziele einhalten wollen, ist nicht nur das Thema Feinstaub eine Frage, sondern auch das Thema CO2. Und wir alle wissen, Diesel ist bei CO2 günstiger als Benzin. Insofern ist die Grundfrage, wie kriegen wir das eigentlich hin? Und ich sage, wenn wir das ernst nehmen, wird gerade im Mobilitätssektor ein riesen Transformationsprozess vor uns liegen. Wir werden jetzt mit den Herstellern liefern müssen, wenn wir eine Zukunft haben wollen. Ansonsten werden die Chinesen mit ihren alternativen Antriebstechnologien die deutsche Wirtschaft überfluten.
Frau Verlinden, glauben Sie, Herrn Miersch, dass der Transformationsprozess jetzt angestoßen wird im Verkehrsbereich durch die Große Koalition?
Also bisher fehlt mir der Glaube wirklich, denn Herr Dobrindt und Frau Merkel haben ja in den letzten Jahren dieses Problem tatsächlich nur ausgesessen. Sie haben abgewartet, sie haben gehofft, es geht irgendwie von alleine wieder weg, wie so eine Grippe oder sowas. Und das ist fatal, denn genau deswegen haben wir ja jetzt diese Probleme und die Menschen sind zu Recht sehr beunruhigt und verunsichert und wissen nicht, wie es jetzt in ein paar Wochen, in ein paar Monaten weitergeht mit dem Auto, was sie vor einigen Jahren ja in gutem Glauben gekauft haben. Und deswegen glaube ich, dass natürlich die Hauptverantwortung natürlich bei den Autoherstellern liegt, die betrogen haben, die den Kunden ein Produkt angeboten haben, was nicht das gehalten hat, was es versprochen hatte. Deswegen sind auch die Hersteller natürlich verantwortlich, jetzt in der Hardware-Nachrüstung das komplett auch selbst zu bezahlen. Also derjenige, der einen Fehler gemacht hat, muss auch dafür bezahlen. Aber es reicht eben nicht zu sagen, okay, da gab es ein Problem und jetzt kümmern wir uns mal drum, wenn dieses Problem ja seit Jahren schon bekannt ist und seitdem eben von der Bundesregierung nichts unternommen wurde, um hier quasi auch diese drohenden Fahrverbote zu vermeiden. Denn die sind ja, wie gesagt, nur das allerletzte Mittel. Aber das heißt, dass man, wenn man dieses allerletzte Mittel nicht ziehen möchte, dann muss man ja vorher andere politische Maßnahmen umsetzen und zwar rechtzeitig und nicht dann kurzfristig hektisch in einem Brief an die EU-Kommission und sagen, ja, wir machen jetzt vielleicht mal ein paar Modellprojekte mit kostenlosem ÖPNV. Das wird mit Sicherheit nicht reichen, um dieses Problem zu lösen.
Gero Hocker, wie würden die Liberalen denn das Problem jetzt lösen?
Das Problem ist, glaube ich, dass man bis heute es nicht hinbekommen hat, zum Beispiel in Hannover und in anderen Städten gilt das ähnlich, zumindest schon mal eine grüne Welle zu konzipieren, dass tatsächlich Personenkraftwagen und auch Lkw fließen können, anstatt an jeder roten Ampel zu halten zu müssen, wodurch natürlich exponentiell mehr Schadstoff emittiert werden, als wenn der Verkehr fließen würde. Ich glaube, dass es nicht sein kann, dass sich Menschen einen Diesel gekauft haben vor vielleicht wenigen Jahren im Glauben darauf, dass sie dieses Kfz verwenden können, sowohl außerhalb als auch innerhalb unserer Städte, und dieses Versprechen nicht mehr gehalten wird. Und deswegen ist die Industrie in der Pflicht als allererstes. Wenn ich jetzt von meinen Vorrednern höre, dass wir alle auf Elektromobilität setzen sollten, ob bei Bussen oder auch bei Pkw, dann habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass das erfolgt nach dem Prinzip, wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Ganz so einfach ist es ja nicht. Der Strom, der verbraucht wird in der Elektromobilität, der wird auch irgendwo erzeugt. Und wenn wir diesen Strom, der in diesen Akkus verbraucht wird oder gespeichert und dann verbraucht wird, aus Kohlekraftwerken aus Polen oder aus der Ukraine einkaufen und ihn dort verbrauchen, dann ist damit nicht eindeutig mehr für Umwelt oder für Klimaschutz geleistet, als wenn in Deutschland ein Verbrennungsmotor, ein Diesel, zur Anwendung kommt. Deswegen ist das ganz so einfach nicht meines Erachtens, und zu glauben, dass Elektromobilität bei übrigens auch all den Problemen, die man hat, was Reichweite anbelangt, was die Erstellung der Batterien mit seltenen Erden anbelangt, die teilweise unter höchst fragwürdigen Bedingungen abgebaut werden, die man dafür aber benötigt, dann ist es nicht so, dass Elektromobilität das Allheilmittel ist, so wie das eben vorgekommen ist, hier gerade von meinen Vorrednern, sondern es wird, glaube ich, ein Sammelsurium sein müssen an Zielen, die man umsetzen muss. Und ein ganz zentrales ist, dass in unseren Großstädten Verkehr fließt, anstatt ihn an roten Ampeln stehen zu lassen.
Ein Thema, das schon im Wahlkampf eine Rolle gespielt hat, dann die Jamaika-Sondierung mitbestimmt hat und später auch die Koalitionsgespräche, das war ja die Flüchtlingspolitik, und vor allem der Union war es da ja wichtig, dass die Zuwanderung begrenzt wird. Und tatsächlich findet sich ja jetzt auch so etwas wie eine Obergrenze im Koalitionsvertrag, die genaue Formulierung ist, und das zitiere ich jetzt mal: Die Zuwanderungszahlen werden die Spanne von jährlich 180.000 bis 220.000 nicht übersteigen. Frau Flachsbart von der CDU, warum ist der Union dann diese Begrenzung so wichtig gewesen?
Wir haben uns angeschaut, Frau Seiler, wie denn der Durchschnitt in den letzten 20 Jahren ungefähr war, der Aufnahme von Menschen aus anderen Ländern hier in Deutschland, und haben gefunden, dass das tatsächlich eine Spanne ist, wo Deutschland in der Lage ist, diese Menschen aufzunehmen, gut zu versorgen, Wohnungen zur Verfügung zu stellen, die Kinder zu beschulen, Kindergärten zur Verfügung zu stellen, Arbeitsplätze zur Verfügung zu stellen, sprich Integration zu leisten. Wir haben 2015 eine Situation gehabt, wo Deutschland großherzig aus humanitären Gründen eine große Zahl von Menschen aufgenommen hat, 890.000 über das gesamte Jahr. Und diese große Zahl von Menschen hat unser Land sowohl im hauptamtlichen als auch im ehrenamtlichen Bereich an die Grenzen der Belastbarkeit geführt. Und wir sind uns alle einig in der Union, aber ich glaube auch darüber hinaus, dass es eine solche Situation nicht wieder geben soll, sondern dass wir die Zuwanderung in unser Land steuern wollen und begrenzen wollen auf ein Maß, was letztendlich verträglich ist und was auch zu bewältigen ist von den Ehrenamtlichen und auch von den Hauptamtlichen. Und deshalb haben wir uns auf diese Zahl als Größenordnung geeinigt.
Herr Mirsch, Sie von der SPD haben das ja mitgetragen im Koalitionsvertrag. Das klingt ja auch ganz vernünftig, wie Frau Flachsbart das erklärt hat. Nur was macht man denn, wenn jetzt doch wieder ein Bürgerkrieg ausbricht und doch sehr viel mehr Menschen nach Deutschland kommen wollen? Wie macht man die Grenzen dann zu?
Also deswegen will ich nochmal ausdrücklich widersprechen. Wir haben keine Obergrenze in diesem Vertrag vereinbart. Es gibt in keiner Weise die Abkehr von beispielsweise dem Asylrecht oder internationalen Verpflichtungen, die beispielsweise beim Thema Bürgerkrieg gelten würden. Aber eins ist klar und eins ist richtig. Die Leute haben natürlich zu Recht einen handlungsfähigen Staat zu erwarten. Und da war an 2015 durchaus an einigen Stellen ein Fragezeichen gesetzt. Ich maße mir aber in keiner Weise an, hier zu suggerieren, das könnte Deutschland alleine leisten. Wir werden vor allen Dingen Europa in dieser Frage stärken müssen. Das hat nicht funktioniert 2015. Wir werden auch in Nordafrika ganz anders vorgehen müssen. Deswegen bin ich ganz froh, dass es uns gelungen ist, mit der Union, das war ja hoch umstritten, so etwas wie ein Einwanderungsgesetz zu vereinbaren. Das heißt, wir erleben, dass nach wie vor das Asylrecht teilweise gebraucht wird, um Einwanderung zu erzwingen. Und das, glaube ich, ist ein Riesenproblem der letzten Jahre gewesen. Deswegen hoffe ich, dass, wenn wir Perspektiven bieten, gerade in den Heimatländern, wo Leute sich durchaus als Einwanderer bewerben können, dass wir den Druck auch aus dem Asylrecht wegbekommen. Und das Zweite ist, wir brauchen auch dringend eine verstärkte Integrationsbemühung vor Ort. Wir haben an vielen Stellen die Kommunen noch nicht so ausgestattet, wie wir das müssten vom Bund. Wer sagt, wir schaffen das, da reicht es einfach nicht aus, die Kommunen da alleine zu lassen. Deswegen freue ich mich auch, dass wir zum Beispiel vereinbart haben, das Thema langjährig Geduldete schnell in Arbeit zu bringen. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und mit diesen Maßnahmen hoffe ich, dass wir dann einer Situation besser begegnen können als 2015.
Herr Hocker, Herr Mirsch hat gerade das Einwanderungsgesetz erwähnt. Das war ja auch ein Ziel der Liberalen. Die wollten das ja auch haben und hatten das ja in den Jamaika-Sondierungen auch schon, glaube ich, so gut wie durchgesetzt. Das müssten Sie doch jetzt eigentlich gut finden.
Also zunächst einmal glaube ich, dass eine der ganz großen Lebenslügen unserer Gesellschaft ist, dass Deutschland kein Einwanderungsland wäre, sondern es ist seit Jahren, glaube ich, mehr als offenkundig, dass so viele Menschen nach Deutschland kommen wollen wie in wahrscheinlich kein anderes Land auf dieser Welt. Und seit Jahrzehnten wird von der politischen Linken das Ziel, ein Einwanderungsgesetz zu bekommen, abgelehnt mit dem Argument, dass das ja die Löhne in Deutschland kaputt machen würde. Und von der politischen Rechten ist das abgelehnt worden, damit man gesagt hat, naja, das wäre dann eine Übervölkerung oder eine Überwanderung von Menschen mit anderen ethnischen Wurzeln. Und ich glaube, dass beides falsch ist und dass gerade die letzten Jahre gezeigt haben, wie erforderlich es ist, ein Einwanderungsgesetz in Deutschland zu haben. Das unterscheidet erstens natürlich nach Menschen, die aus Asylgründen, das im Grundgesetz verankerte Asylrecht, zu uns kommen. Auf der anderen Seite müssen wir unserer, ja, ich sag mal, humanistischen Verpflichtung nachkommen, dass Menschen, die wegen Bürgerkrieg aus Afghanistan oder Irak oder woher auch immer oder Syrien fliehen, dass sie befristet nach Deutschland kommen können, aber von vornherein auch mit der Perspektive, dass sie wieder zurückgehen müssen, wenn diese Bedrohungslage vor Ort nicht mehr existiert. Und drittens ist es auch nicht irgendwie nationalistisch zu sagen, dass wir ganz konkret auch steuern müssen, Integration in unseren Arbeitsmarkt. Wenn wir Bedarf haben nach Pflegepersonal, vielleicht nach Handwerkern, nach Ärzten, was auch immer, dann ist es nur logisch, dass wir dann auch, sagen wir mal, solchen Menschen mit so einer Qualifikation leichter machen, nach Deutschland zu kommen, um hier dann, sagen wir, auch ein selbstbestimmtes Leben führen zu können. Deswegen freue ich mich darüber, dass die Koalitionäre offenbar erkannt haben, dass wir ein Einwanderungsgesetz benötigen, dass man sich schon nicht mal mehr einig darüber ist, dass es eine Obergrenze ist, die da im Koalitionsvertrag formuliert ist, oder ob das dann keine ist. Das finde ich dann doch etwas erstaunlich. Ich würde mir wünschen, wenn Schwarz und Rot in den nächsten Monaten sowas einfach beiseite legen können und das große Ziel, dass wir ein Einwanderungsgesetz benötigen und möglichst schnell benötigen müssen, darüber nicht aus dem Auge verlieren.
Frau Verlin, wo ist denn für die Grünen das große Ziel in der Flüchtlingspolitik?
Also auf jeden Fall ist es richtig, was Matthias Mirsch eben gesagt hat, nämlich, dass wir eine europäische Zusammenarbeit brauchen bei dem Thema, weil die Herausforderung ist natürlich sehr groß. Es machen sich jedes Jahr mehr Menschen auf den Weg, weil sie in ihren Ländern entweder nicht in Frieden oder zumindest nicht sicher leben können. Und da gibt es verschiedene Ursachen dafür. Und auch über diese verschiedenen Ursachen, für die wir auch als Europäerinnen und Europäer mitverantwortlich sind, müssen wir in der Tat sprechen, was Waffenexporte beispielsweise angeht oder eben auch die schon genannte Klimakrise. Aber was ganz wichtig ist, dass wir eben, wenn wir diese europäische Zusammenarbeit hochhalten beim Thema Geflüchtetenpolitik, dann geht es natürlich auch darum, gerade Griechenland und Italien auch nicht alleine zu lassen. Und der Punkt, den wir als Grüne ganz besonders kritisiert haben, jetzt auch an diesem Koalitionsvertrag von Schwarz-Rot, ist tatsächlich die Frage mit dem Familiennachzug. Denn für uns ist es der Gegensatz von Integration. Integration kann nur gelingen, wenn ich weiß, dass meine nächsten Angehörigen, meine eigenen Kinder, meinen Partner auch sicher hierher kommen können. Und was jetzt die Konsequenz ist, womöglich, dass sich mehr Menschen auch wieder über die Boote, übers Mittelmeer aufmachen, weil sie eben nicht sicher und legal nach Deutschland nachkommen können im Rahmen des Familiennachzugs. Und das ist eine humanitäre Katastrophe, auf die wir dazu steuern.
Der Familiennachzug muss ja jetzt auch ganz schnell gesetzlich geregelt werden. Das ist ja mittlerweile, also im Moment ja nur ausgesetzt für ein neues Gesetz. Ist das durch zwischen CDU und SPD? Da gab es ja auch viele Streitpunkte. Haben Sie sich da jetzt verständigt, dass Sie jetzt auch sehr schnell sich auf ein Gesetz einigen werden müssen?
Wir haben uns da geeinigt, ja, dass wir bis Mitte des Jahres ein entsprechendes Gesetz vorlegen und dann auch durch den Bundestag letztendlich verabschieden lassen. Die Einzelheiten, die Eckpunkte sind festgelegt. Die Einzelheiten werden dann selbstverständlich im Rahmen eines Gesetzgebungsverfahrens noch weiter festgelegt werden müssen. Ich will aber noch mal unterstreichen, dass es ja sehr wohl so ist, dass wir Familiennachzug haben für Menschen, die bei uns nach dem Asylrecht Asyl bekommen haben, für Menschen, die nach der Genfer Flüchtlingskonvention bei uns sind. Auch da gibt es Familiennachzug, lediglich für die Menschen, die subsidiären Schutz bekommen.
Bürgerkriegsflüchtlinge beispielsweise sind subsidiärer Schutz. Das sind Menschen, die in Syrien in einem Bürgerkrieg stecken.
Das ist richtig, Frau Verlinden. Das sind Menschen, die für einen gewissen Zeitraum bei uns Schutz bekommen. Zunächst mal für ein Jahr. Danach wird geschaut, wie die Situation sich in ihrem Heimatland entwickelt. In Syrien ist das im Moment disparat, einfach furchtbar. Nichtsdestotrotz müssen wir schauen, wie die Integrationsfähigkeit unserer Gesellschaft letztendlich erhalten bleiben kann.
Ein Thema, bei dem sich ja im Grunde alle einig sind, scheint mir, ist die Bildung. Die soll nämlich besser werden und da soll auch mehr investiert werden. Und so verspricht das jetzt auch der Koalitionsvertrag. Rund 10 Milliarden Euro sollen investiert werden, und zwar in Kitas, Schulen, für die berufliche Bildung und auch für die Hochschulen. Und ganz konkret soll es zum Beispiel einen Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung in der Grundschule geben, möglichst beitragsfreie Kitas, mehr BAföG und eine Mindestausbildungsvergütung. Frau Verlinden, viele dieser Punkte hatten ja auch die Grünen gefordert. Da müssten Sie doch jetzt eigentlich sehr zufrieden sein mit der Großen Koalition.
Also was richtig ist, ist, dass wir das Kooperationsverbot weiter lockern müssen, damit der Bund in der Lage ist, auch in die Bildung zu investieren. Also zum Beispiel in die Sanierung von Schulgebäuden, wo der Putz von der Decke fällt, wo es reinregnet. Aber was ich weiterhin vermisse in diesem Koalitionsvertrag, ist die Frage, was tut die Politik dagegen, dass nach wie vor Deutschland das Land ist in der EU, wo der Bildungserfolg vom eigenen Elternhaus am meisten abhängt. Also wo es nach wie vor so ist, dass es für Kinder von Arbeitern, von Angestellten, diejenigen, die selber nicht studiert haben, sehr viel schwerer ist, ein Universitätsstudium aufzunehmen. Das hat auf der einen Seite damit zu tun, dass wir auch beim BAföG nachsteuern müssen, aus meiner Sicht. Wir müssen beispielsweise auch mehr Geld investieren. Und zum Thema Kitas, was Sie angesprochen haben, die Debatten darüber, ob man eine beitragsfreie Kita erreicht oder nicht, finde ich manchmal ein bisschen von der falschen Seite her diskutiert. Denn es ist natürlich so, dass im Augenblick schon es abhängig ist von dem Einkommen der Eltern, wie viel Beiträge gezahlt werden. Es ist aber so, dass nach wie vor viele sagen, wir brauchen deutlich mehr Erzieherinnen und Erzieher, um ein gutes qualitatives Angebot in den Kitas zu ermöglichen. Und das ist wichtiger aus meiner Sicht jetzt als quasi sofort auf die Beitragsfreiheit zu setzen und dann aber nach wie vor nichts tun zu können für eine bessere Qualität, für einen besseren Betreuungsschlüssel. Und ich finde es richtig, dass der Staat daran investiert und sich daran beteiligt. Aber wie gesagt, es sind viele Baustellen, an denen wir was tun müssen. Und dazu gehört eben auch die Bildungsgerechtigkeit, die Chancen, die jedes Kind haben soll, egal welchen Hintergrund das eigene Elternhaus hat.
Bildungsgerechtigkeit, das ist ja nun wirklich das klassische Stichwort für die SPD. Das wollen Sie ja eigentlich erreichen. Ist das Kritik oder ein Zweifel, den Frau Verlinden da zu Recht äußert?
Nein, das sehe ich nicht. Aber ich sage natürlich auch, wir machen uns auf dem Weg und sind noch lange nicht am Ziel. Aber in den ganzen Veranstaltungen war das Thema Bildungspolitik für mich ein ganz entscheidendes. Ich habe seit 12 Jahren jetzt gegen dieses sogenannte Kooperationsverbot gekämpft, dass der Bund also kein Geld den Ländern im Bereich der allgemeinen Bildung geben darf. Und hier sind wir jetzt tatsächlich in dieser großen Koalition, und das ist eine Verfassungsänderung, die notwendig ist, wirklich einen deutlichen Schritt weiter gegangen. Und wir können jetzt investieren, es sind Milliarden vorgesehen in die Digitalisierung von Schulen, in den Ausbau von Ganztagsschulen, beziehungsweise vor allen Dingen dem Rechtsanspruch für Ganztagsschulen. Ich habe gerade letzte Woche mit den Bürgermeistern meines Wahlkreises zusammengesessen. Die sehen das natürlich schon sehr skeptisch, so unter dem Motto, zahlt ihr das dann auch, wenn ihr den Rechtsanspruch 2025 tatsächlich realisieren wollt? Da sind wir jetzt in der Pflicht und wir stellen die verfassungsrechtlichen Weichen. Aber das, was eben angesprochen wurde, finde ich, ist genauso richtig. Wir haben nach wie vor die Situation, dass Herkunft ganz stark über den weiteren Weg entscheidet. Und da ist die Gesellschaft in der Pflicht, und da freue ich mich immer auch dann mit einem Liberalen sicherlich rüber zu streiten können. Das meine ich zwischen handlungsfähigem Staat und freiem Spiel der Kräfte. Wir müssen als Gesellschaft ein großes Interesse daran haben, dass jeder etwas aus seinem Leben machen kann, egal in welcher Familie er groß geworden ist. Ich sage aber auch, wir müssen uns, glaube ich, ein bisschen gesellschaftspolitisch die Frage stellen, wollen wir eigentlich immer alles in Richtung universitäre Ausbildung drängen. Mir ist es wichtig, wenn wir jetzt beispielsweise über Pflege reden, dass wir endlich mal anerkennen, was dort geleistet wird. Und wenn wir dann sehen, was bezahlt wird, dann sehen wir zum Beispiel eine Riesendiskrepanz aus meiner Sicht zu der Leistung. Und das fängt im Bildungssystem an, dass wir es auch attraktiv eben machen, diese Berufe zu ergreifen, auch von dem, was man dann am Ende erreichen kann. Deswegen heißt Bildung für mich eine grundgesellschaftliche Frage. Und da beginnen wir jetzt, ein bisschen die Weichen zu, nicht ein bisschen, aber durchaus massiv durch die Verfassungsänderung zu stellen. Aber die Bildung der Zukunft ist damit noch lange nicht erreicht.
Frau Flachswart, ich würde gerne noch ein bisschen konkreter wieder zurückgehen auf den Rechtsanspruch auf die Ganztagsbetreuung in der Grundschule. Das ist ein ganz konkretes Problem für Eltern, die Kinder im Grundschulalter haben. Das ist sozusagen schon revolutionär. Das klingt ja auch erstmal gut, wenn der Bund da die Länder unterstützt. Nur dazu gehören ja auch Lehrer und die können ja wieder nicht finanziert werden vom Bund.
Ja, das stimmt. Aber das Geld, was der Bund letztendlich gibt, wird dann ja bei den Ländern frei an der einen oder anderen Stelle. Also die Frage der Ganztagsbetreuung ist ja zum einen im Bereich in den Kindergärten, dann aber auch bei den Grundschulen tatsächlich die Frage gegeben. Und wenn der Bund da so massiv reingeht mit vielen Mitteln, 2 Milliarden bis 2021 zusätzlich zu den 7 Milliarden, die im letzten Haushalt schon stehen, dann sind das ja Mittel, die bei den Ländern dann möglicherweise eben andere Kapazitäten freisetzen, wo Länder sich dann letztendlich nochmal darüber hinaus engagieren können, auch übrigens bei der Qualität der Betreuung nochmal. Und deshalb halte ich auch diesen Schritt tatsächlich für vernünftig. Durchlässigkeit von Bildungskarrieren, das ist eine ganz, ganz wichtige Forderung, die Sie bei mir auch finden werden. Auf der anderen Seite, Frau Verlinden, es muss auch nicht jeder studieren und es kann auch nicht jeder studieren. Wir sollten
das
da jetzt auch
gar
keine
nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, jeder, der studieren möchte, der soll studieren können.
Ja, das ist schon richtig, aber man sollte sozusagen nicht ein Studium als das alleinig anzustrebende Ziel letztendlich in einer beruflichen Karriere sehen, sondern wir brauchen natürlich genauso Handwerkerinnen. Deshalb ist es auch vernünftig, dass wir die Aufstiegsförderung im Rahmen des Meister-BAföGs nochmal festgeschrieben haben, zusätzliche 350 Millionen neben der Milliarde für das BAföG für die Studentinnen und Studenten. Einfach um ganz deutlich zu zeigen, Bildungsvielfalt in der Bundesrepublik, das ist eigentlich unser Vorteil, unser Prä. Und wenn wir uns auch in weltweiten Konkurrenzen sehen, wurde sehr häufig vernachlässigt, dass wir ausgesprochen stark sind, gerade in der dualen Ausbildung, ohne Studium, sondern Schule und handwerkliche Ausbildung letztendlich. Das ist doch unsere Stärke.
Was werden Sie denn dafür tun, dass sich wieder mehr dafür entscheiden?
Ich würde jetzt gerne erst noch mal Herrn Hocker das Wort geben wollen. Der hat nämlich schon so eifrig genickt, während Frau Flachsberg nickte. Sie sind auch die weltbeste Bildung. Es steht auch im Wahlprogramm der FDP, Herr Hocker.
Ich will aber noch mal sagen, das ist doch die Stärke auch unserer Wirtschaft letztendlich, klein- und mittelständisch geprägt. Das sind ja nicht alles Konzerne sozusagen, die nur studierte Leute beschäftigen, sondern das Gegenteil. Teil ist der Fall und dafür will ich eine Lanze brechen.
Jetzt brechen Sie eine Lanze, Herr Hocker.
Also zunächst mal an das Thema Kooperationsverbot lockern. Digitalisierung kann man schnell einen Haken machen. Das sind unsere zentralen oder einige unserer zentralen Forderungen in der Bildungspolitik gewesen. Das ist gut, dass da endlich Bewegung reinkommt, auch wenn vielleicht der ein oder andere Landespolitiker die Stirne runzeln mag. Aber es konkurriert ehrlicherweise nicht der Schüler oder der Absolvent aus Bayern mit dem aus Schleswig-Holstein, sondern wir sind in einem internationalen Wettbewerb innerhalb Europas und weltweit. Und deswegen ist es gut, dass Bildung zu einem, ich sag mal, Mondfahrtprojekt wird, dass das eine bundesweite Aufgabe wird und Finanzierungsmöglichkeiten existieren, auch für die Schulen vor Ort. Ich glaube, es reicht allerdings nicht, wenn wir alleine diskutieren darüber, dass jetzt endlich mal nicht mehr der Putz von der Wand bröckelt und ähnliche Dinge, sondern es muss auch weiterhin um Inhalte gehen. Es muss um die Frage gehen, was wird da denn tatsächlich gelehrt? Und ich habe den Eindruck, dass gerade vor diesem Akademisierungswahn, den Sie genauso, Frau Flachsbart, kritisieren, wie ich das tue, dass Schulen an der einen oder anderen Stelle nicht mehr wirklich auf das Leben, auf einen handwerklichen Arbeitsmarkt vorbereiten. Wenn ich mit mittelständischen Unternehmen, mit Handwerkern spreche in meiner Region, dann sagen die mir, Herr Hocker, einmal haben wir aufgrund der Demografie Probleme, Leute zu finden, Bewerber zu finden. Und wenn wir glauben, einen gefunden zu haben und lassen den zum ersten Mal einen Geschäftsbrief schreiben, dann ist der von Fehlern derart gespickt, dass wir den nächstes Mal mit einer anderen Aufgabe betreuen. Das ist ein Problem. Ich habe schon das Gefühl, dass wir uns wieder ein bisschen auf das konzentrieren müssen, was tatsächlich dann erforderlich ist, damit Kinder tatsächlich dann später in der Ausbildung oder wo auch immer tatsächlich dann Fuß fassen können. Und Akademisierungswahn, also allen Ernstes, mir ist ein glücklicher Handwerker 10-mal lieber als jemand, der zur Uni geprügelt oder gedrängt wird, nur weil es der gesellschaftliche Druck vielleicht verlangt, auch seinen Weg zur Hochschule oder zur Universität zu finden. Und deswegen halte ich auch solche Prozentzahlen, so und so viele Absolventen eines Jahrgangs sollten zur Universität gehen, für absolut falsch. Gucken Sie mal in Ihr eigenes Programm. Doch, nee. Ganz bestimmt. Ich schicke sie nach der Sendung zu. So, und das ist problematisch. Da wird eben genau das Gegenteil gelebt von dem, was zumindest wir drei, CDU, SPD und meine Wenigkeit hier an diesem Tisch vertreten haben. Nämlich, dass jeder in einem auch, sagen wir mal, mehrgliedrigen Schulsystem und Bildungssystem dann auch seinen eigenen Weg finden sollte zu dem, was ihn tatsächlich zufriedenstellt und wo er seine berufliche Perspektive später findet.
Ich möchte zum Schluss noch auf ein ganz anderes Thema zu sprechen kommen, und zwar aus dem Bereich Umwelt und Landwirtschaft. Ein sehr umstrittenes und sehr emotionales Thema, nämlich der Umgang mit dem Wolf. Und da gibt es jetzt, wie ich finde, schon so etwas wie eine Kehrtwende. Im Koalitionsvertrag heißt es nämlich, die EU-Kommission soll den Schutzstatus des Wolfes überprüfen und außerdem sollen Kriterien entwickelt werden, wann Wölfe, so wörtlich, letal entnommen werden können. Frau Flachsbart von der CDU, was bedeutet das denn genau, letal entnommen und Schutzstatus überprüfen?
Ja, das heißt einfach, dass wir von dieser bedrohten Art, die eine rote Listeart ist, der Wolf, dass wir da tatsächlich den Erhaltungsstatus überprüfen wollen. Also schauen wollen, wie sich die Population der Wölfe hier bei uns in Deutschland entwickelt hat. Und damit die Wölfe rein bürokratisch vom Anhang 4 in den Anhang 5 rutschen könnten. Das bedeutet letztendlich, dass wir ein Populationsmanagement einführen können. Also, dass wir tatsächlich auch feststellen können, dass der Haltungsstatus dieser Art Wolf jetzt so gut ist, dass an der einen oder anderen Stelle die Populationsdichte wieder zurückgeschraubt werden kann. Sehen Sie? Diejenigen, die sagen, naja, das reguliert sich dann schon irgendwann. Also irgendwann wird eine Maximalzahl von Wölfen da sein, weil einfach das Nahrungsangebot dann nicht mehr entsprechend groß ist, wie das in der freien Natur so ist. Dann muss ich sagen, das wird bei uns in Deutschland eher weniger stattfinden, weil wir ein dicht besiedeltes Land sind, weil wir eine Vielzahl von Weidetieren haben und weil der Wolf das ganz wunderbar findet, einen so gedeckten Tisch vorzufinden. In einigen Regionen, wo Weidetierhaltung essentiell ist für den Grünlanderhalt, aber letztendlich auch für die Offenhaltung der Landschaft. Ich nenne zum Beispiel die Deiche bei uns an der Nordseeküste, haben Schäfer größte Probleme, ihre Herden vernünftig zu managen, weil immer wieder Angriffe vom Wolf kommen, weil die Tiere völlig verängstigt sind. Und von daher ist es vernünftig zu schauen, wie können wir es hinkriegen, dass wir die Tiere dann besendern, um einfach auch zu wissen, wo die sind, um sie gegebenenfalls zu vergrämen oder, wenn das eben alles tatsächlich nicht gibt, auch letal zu entnehmen.
Und letal entnehmen und Populationsmanagement, das heißt, Herr Miersch, letztlich, er wird geschossen.
Ja, aber ich muss Ihnen widersprechen, diese Rechtslage haben wir bereits. Wir können in Anführungsstrichen sogenannte Problemwölfe tatsächlich auch jetzt schon erschießen. Und ich will auch ein bisschen sagen, das war schon skurril, was wir da verhandelt haben und wie wir es verhandelt haben. Also, dass die drei Obersten, glaube ich, 2 Stunden lang alleine über das Thema Wolf geredet haben, zeigt, dass zumindest man der Politik nicht vorwerfen kann, das Thema nicht ernst zu nehmen. Aber ich will schon darauf hinweisen, die Erwartungen, die teilweise von einigen Unionspolitikern jetzt gestreut werden, die will ich ein bisschen eindämmen. Denn der Chef von Frau Flachsbart, Landwirtschaftsminister Schmidt, der hatte einen Brief geschrieben, nämlich an die Kommission im letzten Jahr. Und er hat am, ich glaube, 21. Dezember von der Kommission die Antwort bekommen, dass der Erhaltungszustand eben gerade nicht so ist, dass in irgendeiner Form eine Rechtsänderung bzw. Anhangsänderung erfolgen kann. Ich verstehe die Emotionalität bei dem Thema und ich weiß, was in Niedersachsen teilweise los ist. Ich habe mit der CDU auch die entsprechenden Passagen im Koalitionsvertrag auch verhandelt. Ich weiß, dass wir dort große Ängste haben, große emotionale Dinge, aber wir sind auch als Politiker, finde ich, verpflichtet, wirklich dann wirkungsvolle Antworten zu geben und nicht über jedes Stöckchen zu springen. Und einiges an den Diskussionen gefällt mir nicht. Ich glaube, wir müssen sehr auf die Landwirte, sehr auf die Schäfer achten, wenn es zum Beispiel um auch Prävention geht, wenn es um Management geht. Ich habe auch den Eindruck, dass einige Menschen, die beispielsweise sowas wie Wolfsfütterungen machen und damit die Scheu vor Menschen eben beseitigen mit dieser Maßnahme, dass man da auch aufklären muss. Was die europäische Ebene angeht, da glaube ich, dass wir nicht zu viel versprechen dürfen.
Herr Hocker, Sie haben Ihrem Wahlkreis das Problem Wolf ganz hautnah, wenn ich das richtig verstanden habe. Werden denn da unzulässig Ängste geschürt?
Nein, ganz und gar nicht. Ich muss da schon mich ein bisschen wundern über die Aussage, man dürfe als Politik nicht über jedes Stöckchen springen. Also der Wolf ist der stärkste Beutegreifer, den es in Mitteleuropa gibt. Und gleichzeitig sind Elster und Schwarzwild und Rotwild Teil des Jagdrechts, aber für den Wolf, der anpassungsfähiger ist, intelligenter ist, körperlich stärker ist als all diese Tiere, soll kein Jagdrecht gelten. Das ist absolut abstrus. Was wir beobachten, ist, dass fast in ganz Niedersachsen, zumindest in ländlichen Regionen, Wölfe sich ausbreiten, etablieren. Eben wurde die Deichschäferei genannt, aber auch in anderen Regionen haben wir massive Probleme, weil ein Herdenschutz, wie er vielleicht manchmal proklamiert wird, überhaupt nicht möglich ist. Und damit meine ich nicht nur die Deiche, sondern wenn Sie sich angucken, dass es Tiere gibt, wie zum Beispiel im Raum Goldenstedt, wo eine Wölfin sich darauf spezialisiert hat, sogenannte wolfssichere Zäune zu überwinden, trotz Untergrabschutz, stromführenden Litzen und ähnlichem mehr, ist es diesem Tier gelungen, hat sich darauf spezialisiert, diese Zäune zu überwinden und hat bereits Dutzende von Tieren gerissen. Da ist es erforderlich, dass wir endlich handeln. Und da hat Herr Mirsch recht. Jawohl, solche verhaltensauffälligen Tiere können entnommen werden. Aber das ist natürlich immer nur das Bekämpfen von besonderen Auswüchsensituationen. Es gibt für mich überhaupt keine Rechtfertigung, warum nicht eine Population als Gesamtes gemanagt werden soll. Und da haben wir, auch wenn es viele Jäger nicht gerne hören mögen, haben wir niemanden Besseres, keine bessere Organisation als die Jägerschaft, die als einzige in der Lage sind, wirklich weitgerecht solche Tiere dann auch zu erlegen. Und die Frage, ob wir bereits einen Erhaltungszustand haben, der hinreichend ist oder nicht, der ist eins zu eins verbunden mit der Frage, ob man die Populationen östlich der Elbe, also in Polen und in der Ukraine meinetwegen sogar, in den lettischen und baltischen Staaten, ob man die mit dazu zählt. Und ich behaupte, das ist durchaus legitim, dass diese Tiere mit dazugenommen werden, weil mir niemand erklären kann, dass die Elbe oder die Neiße nicht tatsächlich auch überquert werden würden von Wölfen und dass es derselbe Genpool ist, der dann auch bei uns sich sozusagen etabliert hat.
Von dort aus ja wieder eingewandert zu uns. Also
genau.
So, kam und ja deswegen, nicht verflucht,
und deswegen brauchen wir zweierlei. Erstens, wir brauchen die Aufnahme des Wolfes ins Jagdrecht. Zweitens, es muss erleichtert werden, dass Politiker dann auch den Mut haben, sogenannte verhaltensauffällige Tiere zu schießen. Und bitteschön auch, das ist in dieser Runde zum Glück nicht passiert, aber ich höre es oft genug, diese Semantik, letale Entnahme, sagen wir einfach, worum es geht. Diese Tiere müssen geschossen werden, so wie das bei Rotwild, Schwarzwild, Dammwild und was auch immer auch passiert.
Frau Verlinden, da können Sie wahrscheinlich nicht zustimmen. Der grüne Umweltminister in Niedersachsen jedenfalls hat versucht, eine andere Politik zu machen.
Genau, Stefan Wenzel hat in der rot-grünen Landesregierung auf zweierlei gesetzt. Das eine war auf jeden Fall die sachliche Information und Aufklärung, also eine unaufgeregte Debatte natürlich auch in den Regionen darüber zu führen. Und auf der anderen Seite natürlich auch ganz klar Geld anzubieten für diejenigen, die ihre Herden schützen wollen, die höhere Zäune bauen wollen, die Hütehunde dann auch entsprechend ausgebildet werden, aber dass es eben auch eine Entschädigung gibt bei Wolfsrissen, wenn nachgewiesen ist, dass es eben von einem Wolf ein Tier gerissen worden ist. Und dafür waren ja die Wolfsberater dann auch in der Regel schnell vor Ort, um da auch Genmaterial zu entnehmen, um das dann auch entsprechend zu überprüfen. Und natürlich, man kann im Augenblick schon, wenn ein Wolf eine Gefahr darstellt, kann man ihn nach jetzigen Regeln bereits schießen. Das ist ja 2016 auch schon mal in Niedersachsen so entschieden worden. Also insofern reicht die derzeitige Gesetzgebung aus meiner Sicht aus. Und ich denke, dass das natürlich regelmäßig evaluiert werden muss und möglicherweise auch dann angepasst werden muss. Aber den Wolf ins Jagdrecht, da sind wir keinen Schritt weiter. Da haben wir Naturschutzrecht und Jagdrecht. Da muss ständig zwischen diesen beiden Gesetzen sozusagen abgewogen werden. Die Regeln, die wir jetzt haben, um einen Wolf zu schießen, falls er gefährlich wird, die haben wir auch jetzt schon.
Aber es wird eine neue Regelung geben auf Bundesebene, wenn ich das in dem Koalitionsvertrag richtig verstanden habe? Oder
nein, die Schlussfolgerungen sind noch nicht aufgezeigt. Es ist lediglich der Appell an die Europäische Kommission zu schreiben und den Erhaltungszustand prüfen zu lassen. Die Aufnahme ins Jagdrecht ist ausdrücklich nicht vorgesehen. Und insofern gehe ich davon aus, dass auch, und da muss Herr Hocker immer aufpassen, was man eben Leuten versprechen kann, da sind eben durchaus auch vor dem Hintergrund des Artenschutzes ganz einfach Regelungen. Und auch ein FDP-Landwirtschaftsminister würde nicht einfach ihn ins Jagdrecht übernehmen können. Im Übrigen auch in der Jägerschaft ist genau dieser Schritt sehr, sehr umstritten. Ist es sehr umstritten, weil man möglicherweise die Verantwortung auf die Jägerschaft abstellt. Und insofern sage ich nochmal, ich glaube, sensibel müssen wir sein, aber wir müssen es eben auch professionell angehen.
Naja, aber der Haltungszustand der Population ist schon immer wieder zu überprüfen. Wir haben im Moment einen Anwuchs der Wolfspopulation von ungefähr 30% pro Jahr. Das ist eine ganze Menge. Und von daher wird das ein Thema sein, was wir weiter sehr sorgfältig begleiten. Auf der einen Seite der Naturschutz, das ist richtig. Auf der anderen Seite aber auch Herdenschutz und Grünlandschutz und Deichschutz. Und da müssen wir abwägen und müssen miteinander tatsächlich gucken, dass wir da vernünftige, pragmatische Lösungen finden.
Also daraus schließe ich jetzt mal, das ist ein Thema, was uns wohl die nächsten 4 Jahre noch weiter beschäftigen wird, ganz unabhängig davon, was im Koalitionsvertrag jetzt vereinbart worden ist.
Mit Sicherheit.
Glaube ich auch.
Nächste Woche wird die neue Bundesregierung vereidigt. Dann gibt es eine neue große Koalition. Wird das für Deutschland eine neue Dynamik bringen oder doch nur ein Weiter-so? Anhand von einigen Themen haben wir darüber mit 4 niedersächsischen Bundestagsabgeordneten gesprochen. Ich bedanke mich bei Maria Flachsbart von der CDU aus dem Wahlkreis Hannover-Land, dem SPD-Politiker Matthias Miersch aus demselben Wahlkreis, Julia Verlinden, die für die Grünen den Wahlkreis Lüchow-Dannenberg-Lüneburg vertritt, und bei dem FDP-Politiker Gero Hocker aus dem Wahlkreis Osterholz-Verden. Am Mikrofon verabschiedet sich Katharina Seiler.